Ich habe es mir jetzt bei der Vorbereitung der Predigt relativ leicht gemacht. Und zwar habe ich mir damals im März eine Predigt von Olaf Latzl angehört über eben Hiram und die Mitarbeit im Reich Gottes. Und die hat mich ziemlich fasziniert. Und da habe ich mir dann überlegt, dass ich mir dann eben die 6 Punkte, die er in der Predigt erwähnt hat, heute euch auch mal teilen möchte. Der erste Punkt ist einmal die Unmöglichkeit der Mitarbeit. Der zweite Punkt die Notwendigkeit der Mitarbeit. Der dritte ist die Ruf in die Mitarbeit. Vierte ist die Freude der Mitarbeit. Fünftens die Enttäuschung in der Mitarbeit. Und sechstens der Lohn der Mitarbeit. Und der Text steht in 1. Könige 5, 21 bis 22. Als nun Hiram die Worte Salomos hörte, da freute er sich sehr und sprach: Der Herr sei heute gelobt, der David einen weisen Sohn gegeben hat über dieses große Volk. Und Hiram sandte zu Salomo und ließ ihm sagen: Ich habe die Botschaft gehört, die du mir gesandt hast. Ich will nach all deinem Begehren handeln, betreffs des Zedern- und Zypressenholzes. Grundsätzlich hat jetzt, was man über Hiram weiß, er hat jetzt beim ersten Tempelbau mitgeholfen und war ein langjähriger Freund Davids. Er selbst ist Phönizier und König über ein Reich von Handwerkern und Schiffsbauern. Und er wird jetzt hier, wie er mitbekommen hat, das steht auch in 1. Könige 5, Vers 15, und Hiram, der König von Tyrus, sandte seine Knechte zu Salomo, denn er hatte gehört, dass man ihn anstellte, seines Vaters zum König oder anstelle seines Vaters zum König gesalbt hatte. Hiram war nämlich allzeit ein Freund Davids gewesen. Also hat er jetzt seine Knechte erstmal zu Salomo geschickt, um ihn zu beglückwünschen. Und Salomo erwidert das dann mit einem Ruf an ihn, indem er ihn danach fragt, ob er ihm beim Tempelbau mithelfen kann. So, und das Problem ist eigentlich, Hiram ist ein Ausländer. Der kommt aus, oder er ist eben Phönizier, ist gar kein Jude und ist somit eigentlich unwürdig, beim Tempelbau mitzuhelfen. Das sieht man dann auch, wenn der zweite Tempel gebaut wird unter Esra. Der verbietet nämlich den Samaritern, den Tempel mit aufzubauen, obwohl sie auch an Jahwe glauben und auch Opfer bringen. Deswegen, was hat ihn dazu qualifiziert, beim Tempel mitzubauen? Hiram hat nämlich den Gesalbten lieb und das ist David. Und zwar, einmal hat er den Gesalbten lieb und andererseits lobt er auch den Herrn, wie wir hören. Und das qualifiziert ihn dann auch schon, um den Tempel zu bauen, durch eben diese Liebe zum Gesalbten. Denn unter anderem heißt der Gesalbte auf Griechisch auch Christus. Und das ist jetzt dann auch für uns eine Anleitung, wie wir, weil wir als Sünder eigentlich gar nicht würdig sind, im Reich Gottes mitzuhelfen, wie wir es für uns möglich machen können, da mitzuhelfen, indem wir eben Gott lieben und den Gesalbten, nämlich Jesus, lieb haben. Das wäre jetzt erstmal zu der Unmöglichkeit. Das zweite ist dann die Notwendigkeit. Und zwar bittet Salomo Hiram jetzt eben, den Tempel mitzubauen, weil in Israel keine Handwerker sind. Das Problem in Israel ist, die letzten Jahre wurde hauptsächlich Krieg geführt, das Land wurde aufgebaut und es wurde Ackerwirtschaft betrieben. Aber er braucht jetzt Handwerker, die den Tempel bauen, weil wenn diese Krieger jetzt an den Tempel rangelassen werden, dann wird das kein schöner Tempel, sondern eine schäbige Bretterbude. Und deswegen der Ruf um Hirams Hilfe. Und da zeigt sich dann auch, dass Gott unsere Mitarbeit möchte. Und wie man jetzt am Beispiel von Hiram sieht, gefällt es ihm auch, mit uns sein Reich zu bauen. Und zum anderen gefällt es ihm auch, uns zu benutzen, da er uns, so wie er uns geschaffen hat, uns Talente gegeben hat, die wir auch dann einsetzen sollen. Und das sieht man vor allem dann an Hiram, weil er ein Königreich voller Handwerker und Schiffsbauer hat und noch mit den nötigen Ressourcen ausgestattet wurde, um diesen Tempel auch noch aufzubauen. Das heißt, er wurde von Gott vorbereitet, dass er jetzt Salomo beistehen kann, der eben keine Handwerker hat, mit ihm den Tempel zusammenzubauen. Und das Beispiel, dass er unsere Mitarbeit möchte, das sieht man auch am Palmsonntag, als Jesus auf einem Esel herangeritten kommt. Denn der Herr möchte jeden von uns verwenden, um mitzuarbeiten. Und vor allem auch wie er hier jemanden verwendet hat für die Prophezeiung, nämlich einen Esel, den er damals hat bestellen lassen, damit er die Prophezeiung erfüllen kann und somit uns auch zeigt, wenn er einen Esel verwendet, dann kann er auch uns verwenden mit unseren Talenten, die wir haben. Eigentlich braucht er uns ja gar nicht. Er kann bessere Zeugen aus Stein erschaffen, als wir es hier sind. Er kann bessere Prediger schaffen, er kann bessere Christen schaffen, die die Gesetze auch besser halten können. Aber er möchte das nicht. Er möchte uns, so wie wir jetzt hier versammelt sind, so wie wir draußen rumlaufen, möchte er uns nehmen und für seine Arbeit begeistern und gebrauchen. Und so wie er den Esel für die notwendige Prophezeiung gebraucht hat, so braucht er dann auch uns, damit er seine Heilsgeschichte weiter verbreiten kann. Und jeder hat auch eine Funktion und einen Auftrag im Reich Gottes. Sei es jetzt entweder beten für die Mission, sei es jetzt Mitarbeit in der Jungschar oder andere Menschen missionarisch ansprechen oder die Vergebung Jesu weitergeben. Gibt es da nebenbei auch noch die Möglichkeiten, hier jetzt im Haus zu putzen oder beispielsweise auch in der Küche mal die Kaffeetassen, die wir dann am Sonntag schmutzig machen, auch sauber machen. Und das sind einfach so kleine Dinge, die jeder dann für sich selbst rausfinden muss, wofür hat der Herr mich berufen. Und da sind wir dann auch schon beim dritten Punkt. Jeder wird durch den Herrn zum Dienst berufen. Denn Hiram hat hier gleich gesagt, dass er die Botschaft gehört hat und gleich mitarbeiten möchte. Und vom Herrn werden immer Männer berufen, sei es jetzt ein Abraham, ein Mose oder ein Paulus. Der Ruf an oder der Ruf für die Mitarbeit geht an alle raus, wie wir ja schon durch den Esel mitbekommen haben. An mich und auch an euch. Und das nächste ist, dass wir meist oft denken, wir haben keine Zeit. Aber an Hiram sieht man eigentlich, dass man keine Zeit nicht als Ausrede nehmen kann. Denn Hiram, wie er war, ist ein König. Er hat einen Senat von Beratern, die ihm geholfen haben, das Königreich zu leiten. Und er hat auch viele wichtige Dinge zu führen. Er hat damals Kriege führen müssen, um sein Land zu verteidigen. Der hat damals die ganzen Handwerker organisieren müssen. Sein Terminkalender war voll, erstmal mit der Führung seines Königreichs. Aber sobald Salomo gesagt hat, ich brauche dich, um den Tempel zu bauen, hat er sofort Ja gesagt, ist mit reingekommen und hat angefangen mitzuhelfen. Der hätte mehrere Dinge machen können, aber hat sich gleich entschieden, für Gott all in zu gehen. Da können wir dann schauen, ob wir der Berufung auch so nachkommen wie Hiram, wenn uns jetzt jemand bittet, mal zu helfen, ob wir dann nicht überlegen, eigentlich habe ich keine Lust, eigentlich habe ich noch den Termin. Da können wir dann in uns selber schlagen. Da kommen wir dann auch zum vierten Punkt, das wäre dann die Freude der Mitarbeit. Gibt es auch noch. Es käme jetzt zu dem Punkt, dass als Hiram gerufen wurde, war es so, dass er nicht gesagt hat, jetzt muss ich auch noch diesen Tempel bauen, oh, jetzt muss ich dem Geld leihen, meine Handwerker leihen und eigentlich müsste ich jetzt meinen eigenen Palast nochmal reparieren. Nein, der hat gesagt sofort, ich bin dabei. Und der zeigt auch die Einstellung, mit der wir an die Mitarbeit im Reich Gottes rangehen müssen. Und zwar freut er sich sofort. Und Gott möchte auch gar nicht, dass wir denken, wir müssen im Reich mitarbeiten. Wir dürfen im Reich mitarbeiten. Und so sollen wir dann auch an die Arbeit rangehen. Da wäre auch zum Beispiel in der Apostelgeschichte 4, Petrus und Johannes, als sie von den Pharisäern geschnappt wurden und die Pharisäer dann beschlossen haben, darüber, was sie gepredigt haben, wenn es von Gott ist, bleibt es bestehen und wenn nicht, geht es halt kaputt. Aber danach war es nicht nur so, dass sie die einfach freigelassen haben. Die haben erstmal gesagt, so, ihr habt jetzt von Jesus gepredigt. Jetzt werdet ihr erstmal ein bisschen dafür gefoltert. Und das war jetzt vielleicht für die nicht so schön. Aber sie haben sich trotzdem gefoltert. Eben weil sie für Jesus gefoltert wurden. Sie wurden nicht gefoltert, weil sie irgendwas für sich selbst falsch gemacht haben. Sie wurden gefoltert für Jesus. Dafür, dass sie sein Wort verkündet haben. Und das ist ihr Grund für die Freude. Deswegen ist es für die auch so schön, auch ein bisschen zu leiden, was wir ja in der Art und Weise hier nicht müssen. Wir können uns hier frei treffen, ohne dass wir verfolgt werden, ohne dass wir irgendwie andere Befürchtungen haben. Und die gehen danach, nachdem die auch gefoltert wurden, wieder raus und waren glücklich und haben trotzdem weitergemacht, obwohl ihnen untersagt wurde, das weiter zu tun. Und da können wir dann schauen, wenn wir jetzt vielleicht nicht gefoltert werden, aber sind wir vielleicht trotzdem unglücklich im Dienst und woran das vielleicht liegt, ob das nicht vielleicht an unserer inneren Einstellung liegt. Und jetzt hat Hiram natürlich aus der himmlischen Sicht, weil er da sehr wahrscheinlich ist, da er den Gesalbten geliebt hat und Gott gelobt hat, wird er wahrscheinlich sehen, dass er jetzt unter anderem in der Heiligen Schrift gelandet ist. Sonst würde wahrscheinlich niemand mehr von ihm wissen, da das einige tausend Jahre her ist. Und er sieht dann auch, dass sein Dienst, den er da getan hat am Tempel, dass das so viel mehr war, als nur ein paar Handwerker hinschicken, ein bisschen Geld in die Hand nehmen und da mal einen Tempel aufbauen. Denn das ist das, was eigentlich bestehen bleibt vor Gott, die Mitarbeit. Und da können wir dann auch schauen, ob wir mehr Zeit investieren, um entweder vielleicht unser Haus zu bauen, um unseren Garten zu pflegen, um unseren Hobbys nachzugehen, vielleicht ein bisschen was am Auto schrauben. Das sind alles Dinge, die schön und gut sind, aber die werden nie bestehen bleiben vor Gott. Das war nichts, was wir für ihn gemacht haben. Und das, was vor ihm bestehen bleibt, ist, wenn wir unter anderem Menschen missionieren, wenn wir hier Gemeinderäume pflegen, wenn hier die Technik gemacht wird, dass wir super hören können, wenn jetzt jemand hier vorne steht und was predigen darf. Dazu kommt auch, dass jedes Gebet vor ihm bestehen bleibt und jede Minute, die wir in die Mission dann investiert haben. Da darf man sich dann auch wieder freuen und muss nicht denken, das muss ich jetzt für den Herrn machen, das darf ich für den Herrn machen. Der fünfte Punkt ist dann jetzt nicht so schön, nach dem, was jetzt alles gesagt wurde, und zwar die Enttäuschung Hirams. Jetzt haben die zusammen den Tempel gebaut, haben die ganzen Handwerker rübergebracht und Hiram hat ihm jetzt einen Kredit gegeben. Und das Ganze steht in 1. Könige 9, Vers 10. Zwar, und es geschah, als die 20 Jahre verflossen waren, in denen Salomo die beiden Häuser, das Haus des Herrn und das Haus des Königs, gebaut hatte, wozu Hiram, der König von Tyrus, Salomo mit Zedern und Zypressenholz und Gold ganz nach seinem Begehren versorgt hatte, da gab der König Salomo dem Hiram 20 Städte im Land Galiläa. Und Hiram zog aus von Tyrus, um die Städte anzusehen, die ihm Salomo gegeben hatte. Aber sie gefielen ihm nicht. Und er sprach, was sind das für Städte, mein Bruder, die du mir da gegeben hast? Und er nannte sie Land Kabul bis zu diesem Tag. Und Kabul heißt so viel wie Einöde. Auf gut Deutsch, Hiram ist jetzt all in gegangen, hat so ziemlich sein ganzes Staatsvermögen investiert. Das waren 120 Talente, ein Talent Gold, ist in etwa 35 Kilo schwer und entspricht heutzutage einem Wert von 270 Millionen Euro, die er da investiert hat in den Tempelbau. Und jetzt ist Salomo das Geld ausgegangen und er muss noch einen Kredit aufnehmen. Und jetzt dankt er es ihm eben mit diesen 20 Ländereien, wo er sich dann denkt, ey, was ist das hier? Ich habe dir so viel Geld gegeben und dafür gibst du mir jetzt Ödländer, die ich selber jetzt noch ausbauen müsste, die mir eigentlich nichts bringen. Und in 2. Chronik steht dann auch geschrieben, dass er diese Ländereien wieder zurück an Salomo abtritt, weil er daran eigentlich gar keinen Gefallen mehr hat. Da war dann Hiram natürlich dann auch enttäuscht von dem Handeln Salomos. Und das können wir dann als kleine Lehre rausziehen, dass wir uns zwar freuen können auf die Mitarbeit, wir uns aber auch einstellen können, dass wir enttäuscht werden in der Mitarbeit, sei es durch andere Mitarbeiter, sei es durch Leiter oder sei es vielleicht durch Gott selbst und wir gar nicht verstehen, wieso wir jetzt enttäuscht wurden. Aber das zeigt uns, dass wir dann erstmal dranbleiben müssen. Das sieht man dann auch am Beispiel von Abraham, als er Ur verlässt und dann ins verheißene Land kommt und da eine Hungersnot herrscht und er jetzt seinen ganzen Hofstaat versorgen muss und das aber nicht kann, weil da eine Hungersnot ist und dann enttäuscht wurde, aber weiter dranbleiben musste. Oder seine Enttäuschung, als er dann Isaak als Opfer geben musste. Da wird er jetzt auch nicht gerade frohlockt haben, als er erfahren hat, dass er da jetzt seinen einzigen Sohn opfern darf. Und im Neuen Testament ist auch noch ein Beispiel dazu. Und zwar, als die syrophönizische Frau zu Jesus gekommen ist und ihn gefragt hat, ob er ihrer Tochter helfen kann, die todkrank war. Und da hat sie gesprochen, Jesus, erbarme dich meiner. Und er hat erstmal gar nicht darauf reagiert. Dann weisen ihn irgendwann mal die Jünger auf die Frau hin. Und danach meint er auch nur, ich bin nur zu den verlorenen Schafen Israels gekommen und nicht für sie. Auch erstmal. Komplett abgeschmettert, die Frau. Und sie bleibt dann weiter dran. Und da ist das Ding, dass sie dann noch weiter dran geblieben ist. Jesus dann aber gesagt hat, man soll kein Brot vor die Hunde werfen. Also ein noch härteres Wort, um sie abzuschmettern. Und dann hat sie gesagt, aber dennoch essen die Hunde von den Brosamen auf dem Tisch. Und dann hat Jesus daraufhin gesagt, dein Glaube ist groß, Frau, ich heile deine Tochter. Und das zeigt uns, dass wir dranbleiben müssen. Und das wird uns dann auch in dem kommenden Kapitel gezeigt, durch die totale Enttäuschung Hirams jetzt durch diese Ländereien, baut er aber trotzdem mit Salomo eine Flotte. Obwohl er jetzt total enttäuscht war, jeden Grund hätte zu sagen, hey Salomo, was ist das jetzt? Ich habe mein ganzes Geld in dich investiert, was machen wir hier für einen Handel? Nein, er bleibt weiter dran, baut mit ihm eine Flotte. Und die Flotte fährt dann nach Orphir und kommt dann mit haufenweise Gold zurück. Als kleine Entlohnung dafür, dass er einfach weitergemacht. Auch wenn er enttäuscht wurde, auch wenn wir dann später mal durch Mitarbeiter enttäuscht werden. Wir dürfen wissen, dass Christen enttäuschen, aber Christus enttäuscht niemals. Und da wären wir dann auch schon beim sechsten Punkt, nämlich der Lohn der Mitarbeit. Das Ganze steht dann in 1. Könige 10, 22, wie genau das Ganze abgelaufen ist. Und zwar, denn die Flotte von Taris-Schiffen des Königs fuhr auf dem Meer mit der Flotte Hirams. Diese Flotte von Taris-Schiffen kam alle 3 Jahre einmal und brachte Gold, Silber, Elfenbein, Affen und Pfauen. Damals ziemlich hochgeschätzte Güter, die auch gut gehandelt wurden. Und da sieht man dann auch den Lohn für Hiram. Der hat jetzt einfach weitergemacht, obwohl der All-In gegangen ist, enttäuscht wurde, jetzt erstmal vor einer kleinen finanziellen Krise stand für seinen Staat. Und jetzt dann erstmal schauen musste, wie er auf die Beine kommt und hilft Salomo dabei, weiterzumachen. Und dafür wird er dann reich entlohnt. Diese Schiffe, die dann da ausgesandt wurden, waren dann auch der Grund, weshalb Salomo unter anderem so reich und angesehen wurde. Und in diesem Windschatten durfte dann Hiram auch mitfahren und davon profitieren. Und das zeigt uns auch, dass wir trotz Enttäuschung, sei es jetzt von Gott, sei es jetzt in der Mitarbeit oder Ähnlichem, dass wir trotzdem dranbleiben müssen. Dass wir einfach weiterhin Vollgas geben und schauen, dass wir das Ganze vergessen und irgendwie darüber hinwegkommen. Denn in Matthäus 19 fragt Petrus auch Jesus, was bekommen wir dafür, dass wir jetzt eigentlich verfolgt werden, von den Menschen verhasst sind und so vieles eingesetzt haben und alles mittlerweile so schwer ist. Und da gibt dann Jesus 3 Punkte auf. Erstens sagt er, das Ganze, was eingesetzt wird, wird 100-fach vergolten. Zweitens, die Jünger dürfen mit ihm zusammenrichten. Das ist jetzt vielleicht nicht für uns, aber das zeigt, wie er es den Jüngern vergolten hat. Und drittens, das, worüber wir uns alle eigentlich freuen dürfen, ist, dass wir ins ewige Leben eingehen dürfen, dass wir nicht sterben müssen. Das ist so ziemlich das, was wir als Lohn für die Mitarbeit dann auch bekommen. Und zum Schluss habe ich dann auch noch einen kleinen Vers aus 1. Korinther 15, 58. Daran, meine geliebten Brüder, seid fest und unerschütterlich, nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist im Herrn. Amen.